Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie bei uns wieder mit dabei sind. Sie hören heute in einer Sondersendung ein Podiumsgespräch Zeugen der Kirche, Zeugen der Liebe. Dieses Podiumsgespräch fand statt beim Fuldaer Kongress Freude am Glauben, die Kirche unserer Heimat im Oktober 2007. Dieses Podiumsgespräch stand unter dem Motto »Aus Feinden Freunde machen, Versöhnung zwischen den Völkern«. Unter der Moderation von Jürgen Leminski nahmen an dieser Diskussion teil Dr. Marek Prawda, erst Botschafter der Republik Polen in Deutschland, Bernd Posselt, Mitglied des Europäischen Parlamentes, Bischof Dr. Franjo Komarica von Banja Luka und als Vertreter der israelischen Botschaft Ilan Mohr.
Zuallererst seine Exzellenz Franjo Komarica, dann seine Exzellenz der Botschafter aus Polen und exzellent auf seine Art, sachlich, kompetent, gerecht, Bernd Posselt, Präsident der Pan-Europa-Bewegung und der Gesandte der israelischen Botschaft Ilan Mohr, ist ja eine permanente Konfliktsituation, nicht wahr? Und dann meine Wenigkeit. Der eine oder andere kennt vielleicht noch meine Stimme. Da sage ich dann immer, am Mikrofon ist Jürgen Leminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Vielleicht ist Ihnen das geläufig. Ist Vergebung immer möglich? Übersteigt sie nicht manchmal das Menschenmögliche? Exzellenz, ist Vergebung immer möglich?
Ich als Katholik muss von meiner Seite, also als Kraft des Glaubens, in der Lage sein, um Verzeihung bitten und auch Verzeihung anzubieten. Ob dann zur Versöhnung kommt, dann hängt das nicht nur von Opfer, weil die Opfer diejenige ist, die welche zuerst verzeihen muss. Der Täter, der kann nicht den ersten Schritt machen. Er kann oder soll bei sich die Reue erwecken. Er kann auch einsehen, dass nicht in Ordnung war, was er getan hat. Dass er manipuliert wurde, dass er zugestanden hat, das Böse oder das Unrecht zu verüben. Aber von Opfer kommt der erste Schritt, und wenn Opfer das nicht tut, dann ist Versöhnung auch dann entsprechend erschwert. Und da sehe ich eine universale Charakteristik uns Menschen, dass wir in der Lage sind, auch zu verzeihen und uns zu versöhnen mit den anderen. Und gerade meine Heimat, Bosnien-Herzegowina, das ist ohne Zweifel, dass Bosnien-Herzegowina ein Lackmuspapier für das Gelingen Europas, für das Gelingen des Zusammenlebens aller Völker in Europa. Also auf keinem anderen Gebiet von ganz Europa, wie viel ich Geografie und Geschichte Europas kenne, gibt es so eine Ähnlichkeit, dass auf so einem kleinen Gebiet so viele Unterschiedlichkeiten zusammen durch Gottes Vorsehung sind. Sei es was die verschiedenen Nationen betrifft, verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen und auch Zivilisationen. Und derjenige, der mehr kann, der soll den ersten Schritt machen. Derjenige, der den Glauben, einen festen Glauben hat, er soll Kraft des Glaubens entsprechend auch konstruktiv mitwirken, dass zu einer wünschenswerten Zukunft für alle Menschen, weil wir alle Gottes Geschöpfe sind, Gottes Kinder sind, dass dort auch eine wünschenswerte Zukunft möglich wird.
Ja, herzlichen Dank, Exzellenz. Sie haben in der Tat eine Antwort gegeben. Zur Versöhnung gibt es keine Alternative, sagen Sie. Ich würde zuerst mal den Botschafter Polens zu Wort kommen lassen. Ist Vergebung immer möglich, Herr Botschafter?
Vielen Dank. Versöhnung ist kein Selbstzweck. Ich glaube, dass wir keine ewige Harmonie anstreben sollen, und das ist auch kein realistisches Ziel. Diese ewige Harmonie kann auch kein besonders erwünschtes Programm sein. Versöhnung ist für mich vielmehr ein Kooperationsrahmen, dass man es möglich macht, dass wir uns historische Wahrheit gemeinsam ertragen, dass wir unsere Divergenzen austragen und auch Unterschiede, mit den Unterschieden umgehen. Wenn wir das schaffen, das heißt, dass dieses Versöhnungskonzept wirkt. Also Versöhnung sollen wir, glaube ich, nicht daran messen, dass wir uns, wie intensiv wir uns in Versöhnungsritualen austoben, sondern dass wir eben diese historische Wahrheit gemeinsam ertragen, dass wir zu einem Perspektivenwechsel fähig sind, dass wir den Partner verstehen möchten, dass wir uns die Mühe machen, den Partner zu verstehen und die Welt mit seinen Augen zu betrachten, dass wir bei Interessenkonflikten nicht sofort in Panik geraten, sondern damit umgehen und dass wir beim schlechten Wetter in Politik nicht sofort in die Denkmuster von vorgestern zurückfallen. Kann die deutsch-polnische Versöhnung heute diese Rolle erfüllen? Ich glaube nicht ganz. Deshalb nenne ich sie eine unvollendete Erfolgsgeschichte. Ich mache hier einen kurzen Exkurs, weil wir in der Debatte Anfang 90 auch zurückgingen in die 60er, 70er Jahre in Polen, wo die deutsch-polnische Versöhnung durch die Kirchen initiiert eine wichtige Etappe dieser Selbstfindung war. Deshalb gab es zum Beispiel in den 70er Jahren eine Debatte über Dietrich Bonhoeffer in polnischen Eliten. Das ist nicht ganz so bekannt in Deutschland, aber damals haben katholische Publizisten, Anna Morawska hat ein Buch geschrieben, Ein Christ im Dritten Reich, über Dietrich Bonhoeffer. Wir hatten keine Ahnung, wer Bonhoeffer war. Aber nun war das eine Geschichte von einem Helden, der radikal allein war, aber trotzdem eine besondere Variante des Heroismus darstellte. Dass wir mögen solche Debatten. Aber der Zufall will, dass die Schriften und die Dilemmata von Bonhoeffer sehr wichtig waren für die polnische Opposition. Es war ein Konzept, wir sprachen zum Beispiel damals über die unpolitische Politik, also wie man sich verhalten soll in einem oppressiven System, wie das Dilemma von Bonhoeffer war, wie verhält sich ein Christ in einem in einer aggressiven Diktatur. Damals laborierte man in Polen über die Bewegungsdemokratie, die sich auf Zivilcourage und Werten stützte. Deshalb war es irgendwie wichtig, diese Texte von Bonhoeffer über Bonhoeffer zu lesen. Tadeusz Mazowiecki, ein katholischer Publizist, der später Ministerpräsident, aber damals ein Publizist aus Krakau, hat auch die Frage gestellt, was heißt das, Bonhoeffer in Polen zu lesen? Das war die Frage, wie soll sich unsere polnische Kirche verhalten? Eine skeptische Distanz genügt nicht. Man muss aktiv werden, wie Bonhoeffer. Damals haben wir gelernt, was die bekennende Kirche war und so weiter. Und nicht zuletzt, das war eine Begegnung mit einem privaten Schicksal eines Deutschen. Nicht ganz unwichtig für die so belasteten deutsch-polnischen Beziehungen. Mit diesem Beispiel wollte ich nur schildern, dass uns die Deutschland- oder deutsch-polnische Problematik immer wieder begleitete. Für meine Generation war das eine sehr wichtige Bildungsetappe. Und in den 90er Jahren kamen wir darauf zurück, weil wir daran anknüpfen konnten. Wir mussten nicht von null anfangen. Die Kirchen haben das seit 65 gemacht.
Ja. Vielen Dank, Herr Botschafter. Sie haben einige Stichworte, die wirklich bemerkenswert sind, genannt. Die Wahrheit gemeinsam ertragen. Herr Mohr, Sie haben nun eine doppelte Aufarbeitung. Einmal die Vergangenheit und zum Zweiten droht Ihnen ja in der Gegenwart ein ähnliches Schicksal. Sie leben in einem Konfliktfeld. Also das Thema der Vergebung scheint nicht nur ein Thema der Vergangenheit zu sein oder ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit, sondern eben auch der Gegenwart. Und da fragt man sich natürlich, ist in einem solchen Umfeld realpolitisch Freundschaft wirklich möglich?
Also direkt zu beantworten mit einem Wort kann ich sofort, wenn ich Ja sage. Im Grunde genommen können wir Freundschaft auch in unserer Region schaffen. Aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach aufgrund dessen, dass in unserer Region zwei Völker über das Land kämpfen, dass es zwei Rechte für das Land sich proklamieren. Aber trotzdem können wir in die Zukunft hinschauen und sehen, dass es bessere Möglichkeiten geben, miteinander leben zu können, aufgrund dessen, dass beide Seiten sind überzeugt, dass es keine andere Alternative gibt. Meine Damen und Herren, wenn wir mit den Palästinensern, und ich nehme nur die Palästinensern, also in diesem Fall die Palästinensern als ein Beispiel in die Gegenwart, wenn die Palästinenser überzeugt sind, dass es keine andere Alternative gibt, nur sonst mit Israel in Frieden zu leben, dann können wir ein Modus vivendi finden, in dem beide Seiten Seite an Seite leben können. Meine Damen und Herren, wenn Sie den Konflikt heutzutage im Nahen Osten betrachten, müssen Sie nicht nur Politiker sein, sondern auch in gewisser Weise Psychologen sein, um das richtig verstehen zu können. Da der Konflikt im Nahen Osten nicht nur mit der Politik geprägt oder durch die Politik geprägt, sondern auch durch viele psychologische Barrieren. Und diese psychologischen Barrieren betreffen nicht nur unsere Region, sondern andere Regionen. Und diese psychologischen Barrieren hat mit Hass und gegenseitiger Verdächtigung und Misstrauen zu tun. Meine Damen und Herren, ein Schlüsselwort in jeder Lesung eines Konfliktes ist, Vertrauen aufbauen zu können. Und momentan gibt es von beiden Seiten leider kein Vertrauen, sogar Misstrauen. Ich bin der Meinung, dass langfristig können wir eine Lösung im Nahen Osten finden, nämlich zwischen Israel und den Palästinensern, mit der PLO, mit den palästinensischen Behörden. Und jetzt in die Gegenwart versuchen wir schrittweise, langsam, behutsam mit den Palästinensern, mit Teil der Gesellschaft, der überzeugt ist nach vielen Jahren, dass für die Palästinenser, für sie keine Alternative gibt, sonst mit Israel weiter sprechen zu wollen, sprechen zu können, um eine Lösung zu finden nach dem Motto, man muss einen Kompromiss, meine Damen und Herren, finden. Eine Vergebung zwischen zwei Völkern, zwischen zwei Erzfeinden muss man auf grundsätzliche Prinzipien oder über oder mit grundsätzlichen Prinzipien arbeiten, und zwar Vertrauen aufbauen, Kompromiss finden, gemeinsame Nenner und Anerkennung. Und wenn wir diese Basis finden und erfinden können, dann können wir miteinander weitersprechen. Und bei diesen Gesprächen werden wir versuchen, alle Missverständnisse am Tisch zu lösen und nicht mit Gewalt und mit Terror. Meine Damen und Herren, es ist so wahr, dass mit jedem Versuch, eine politische Lösung zu finden, gab es natürlich Schwierigkeiten. Und die Realität im Nahen Osten war und leider Gott immer noch ist, dass wenn es in der Politik Schwierigkeiten gibt, ergreifen die Palästinenser sofort den Terror und Gewalt und versuchen mit Gewalt und Terror Israel zu überzeugen, Zugeständnisse in der Praxis umzusetzen. Das wird nicht zustande kommen. Das wird nie sowas passieren. Meine Damen und Herren, Vergebung auch zwischen uns und den Palästinensern muss auf diesen Elementen basieren, da es keine andere Alternative gibt, meine Damen und Herren. Und ich verspreche Ihnen, auch wenn ich in Berlin bin und nicht in Jerusalem bin, in diesem Moment, wo die Palästinenser ernsthaft mit uns Frieden schließen möchten, werden sie die israelische Gesellschaft finden, die mit die palästinensische Gesellschaft sprechen möchten, nach dem Motto Leben und Leben lassen. 80% der israelischen Bevölkerung möchte mit den Palästinensern einen Friedensvertrag haben, Zwei-Staaten-Lösung umsetzen, nach dem Motto Leben und Leben lassen. Wir sind müde, meine Damen und Herren. Wir sind müde von Blutvergießen, von gegenseitigen militärischen Aktionen, an Aktion und Gegenreaktion, an Terroranschlag von den Palästinensern und an Umsetzung unserer grundsätzlichen Recht von Selbstverteidigung. Man sagt, ich bin nicht der Meinung, es ist ein Teufelskreis von Gewalt, ich bin damit nicht so einverstanden, aber immerhin, wir müssen diese Gewalt stoppen. Wir sind bereit. Die ausgestreckte Hand Israel für den Frieden wurde noch nicht so auf der Probe gestellt. Da wir bereit sind, die Zwei-Staaten-Lösung zu finden, nach dem Motto Realpolitik umzusetzen und vielleicht danach wird der Vergebung kommen. Aber Vergebung zwischen zwei Leute, zwei Gruppen, zwei Völker muss von beiden Seiten angestrebt werden. Und wenn ich, Ahmadinejad wurde erwähnt, aber mehr näher an Israel die Karte von Hamas lesen, die hier bei mir ist, frage ich mich, ob eine Vergebung zwischen uns und den Palästinensern überhaupt möglich ist. Vielleicht sollen wir nicht nach Vergebung momentan uns nachstreben, sondern vielleicht in einen Modus Vivendi. Vielleicht sollen wir keine Friedenslösung finden, sondern einen Versuch, die jetzige Situation so zu steuern, dass es keine Verschlechterung der politischen Situation gibt. Und wenn es auf Dauer so sich stabilisiert, können wir vielleicht mit einem Versöhnungsprozess anfangen. Aber momentan sehe ich, auch wenn ich optimistisch bin, realistisch, es ist ein bisschen schwierig, über Versöhnung momentan zu sprechen, aber man muss die Hoffnung überhaupt nicht vor Augen lesen. Die Hoffnung muss immer vor Augen stehen, einerseits, auf der anderen Seite muss man sehr realistisch und stark genug sein, um zu sagen, okay, momentan wird das nicht gehen, momentan müssen wir schrittweise mit unseren Nachbarn ein Modus vivendi finden, ein Versuch, diese Prinzipien, die ich erwähnt habe, zu finden, gegenseitig, also ein grundsätzlicher Willen für Kompromiss, für gegenseitige Anerkennung, für Respekt. Noch ein Satz, meine Damen und Herren, um eine Vergebung zu finden, muss man anstatt über die historische Gerechtigkeit zu sprechen, vielleicht sollen wir über den historischen Kompromiss sprechen. Die Vergangenheit ist vorhanden, ist Teil unserer Realität, unserer Identität, sei es für den israelisch-palästinensischen Konflikt, sei es für die deutsch-israelische Beziehungen. In diesem Bereich, deutsch-israelische Beziehungen, haben wir die Vergangenheit natürlich nicht vergessen, aber zusammen haben wir über die Zukunft hinein geguckt und immer noch schauen, um die gemeinsame Interesse zu finden. Mit den Palästinensern, wenn wir mit den Palästinensern sprechen, versuchen sie über die Vergangenheit immer wieder zu sprechen, anstatt über die Zukunft zusammen nachzudenken. Und ich rufe unsere Palästinenser, Freunde und Partner, ich sage das ganz bewusst, anstatt über die Vergangenheit zu sprechen, in die Zukunft zu schauen und die Möglichkeiten mit uns in Frieden gemeinsame Interesse zu finden. Es gibt gemeinsame Interessen, da wir miteinander, also Israelis und Palästinenser, miteinander verdammt in Frieden weiterleben zu müssen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Mohr. Auch Sie haben einige Elemente beigetragen, sagen in die Zukunft schauen, das ist das Element Hoffnung, das man natürlich auch braucht zur Vergebung oder zur Freundschaft. Und das natürlich beide Seiten wollen müssen. Ja, also Sie sagten, Herr Botschafter, Sie sagten, die Wahrheit gemeinsam ertragen. Max Weber hat mal gesagt, man muss die Wahrheit auch wollen. Und das Ertragen alleine nützt ja nichts, wenn man die Wahrheit nicht auch will und eben die Versöhnung will. Und Sie haben gesagt, wir sind müde vom Krieg. Vielleicht ist das, so traurig es klingt, aber vielleicht die Chance, da beide Seiten müde sind vom Krieg, dass es eine Versöhnung in absehbarer Zukunft vielleicht doch möglich ist. Vielleicht gelingt ja auch auf dieser Konferenz in Washington oder wo immer das stattfindet, im November ein Durchbruch. Auch in Europa waren die Völker müde vom Krieg. Und vielleicht war das auch in der Tat das Element, das die Franzosen, die Deutschen und andere dazu gebracht hat, die Versöhnung zu suchen, vor allen Dingen nach den zwei großen Kriegen. Herr Posselt, Pan-Europa-Präsident, ich darf einfach mal ein Wort des Gründers der Pan-Europa-Union zitieren. Richard Kudenhofer-Kalergi hat gesagt, die Völker Europas stehen vor der Alternative, das Wort Alternative ist ja mittlerweile schon öfters gefallen, vor der Alternative entweder durch Fortsetzung ihres Familienzwistes, das ist eine nette Umschreibung für Krieg, ja, bei der kommenden Teilung der Welt übergangen, oder durch die Schaffung Pan-Europas Weltmacht zu werden. Ergibt sich die Frage, Weltmacht wozu? Ist Europa das Dach, unter dem Vergebung nötig und möglich ist? Wir Deutschen, für uns Deutsche ist das, glaube ich, kein Problem. Wir flüchten ja gerne in die Zukunft und nach Europa. Wir sind ja die europäischsten aller Europäer. Hat natürlich mit unserer Vergangenheit zu tun. Eben auch mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft unter dem Dach Europas. Ist das bei den anderen Ihrer Meinung nach, Sie kennen ja nun viele Länder in Europa, auch so? Ist Europa wirklich, die Europäische Union, das Dach, unter dem Vergebung nötig und möglich ist?
Vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal muss man klarstellen, wann Kudenhove-Kalergi dieses Wort gesagt hat und wann die Pan-Europa-Bewegung gegründet wurde. Das war nämlich nicht nach dem Zweiten, sondern nach dem Ersten Weltkrieg. Und da waren die Deutschen keinesfalls die Europäischsten unter den Europäern. Da war im Ersten Weltkrieg das alte Europa zerbrochen. Und nach dem Ersten Weltkrieg ging es um die Frage des Aufbaus und der Gestaltung eines neuen Europa. Und damals entstand die Pan-Europa-Bewegung als eine der Antworten auf die Frage, wie kann und wie soll dieses neue Europa organisiert werden. Und ich möchte hier zwei Schlüsselbegriffe herausarbeiten, die in der damaligen Zeit eine Rolle gespielt haben. Der eine war der vom Selbstbestimmungsrecht der Völker und der damit verbundenen Souveränität. Und der andere war der Begriff der Grenze. Ich möchte mich zunächst einmal auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Souveränität konzentrieren. Kudnove Kalergi erkannte schon nach dem Ersten Weltkrieg, dass wenn die Europäer das Selbstbestimmungsrecht und die Souveränität gegeneinander richten würden, statt sie gemeinsam auszuüben, dass dann die Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Handlungsfähigkeit aus Europa abwandern würden und die Europäer insgesamt ihre Handlungsfähigkeit verlieren würden. Und genau das ist ja geschehen. Die Europäer haben das Selbstbestimmungsrecht und das Souveränitätsstreben, die beide legitim und wichtig sind, gegeneinander gerichtet, nationalistisch gegeneinander gerichtet. Und damit hat Europa insgesamt seine Souveränität im Sinne von Handlungsfähigkeit verspielt. Und die Souveränität ist abgewandert nach dem Zweiten Weltkrieg, den Kudenhof damals vorhergesagt hat, schon in den Jahren nach dem Ersten. Die Souveränität ist abgewandert nach Washington und nach Moskau. Das war dann die bipolare Welt von Jalta nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die europäische Einigung ist nichts anderes als der Versuch, die Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht über europäische Angelegenheiten nach Europa zurückzuholen, indem man sie nicht mehr gegeneinander ausübt, indem man sich zerfleischt, sondern indem man sie gemeinsam ausübt. Das zu diesem Zitat und zum Grundgedanken der europäischen Einigung. Der zweite Punkt ist dieser Punkt der Grenzen. Es ist schon interessant, dass die Persönlichkeiten, die die europäische Einigung geschaffen und vorangetrieben haben, Persönlichkeiten waren, die in besonderer Weise von Grenzerlebnissen geprägt waren. Kudenhove Kalergi nach dem Ersten Weltkrieg stammte aus Ronsberg in Böhmen. Und er hat es sehr schön in seinen Erinnerungen beschrieben. Seine Heimat war eingeklemmt zwischen einer Sprachgrenze auf der einen Seite, nämlich der tschechisch-deutschen innerhalb von Böhmen, und der Staatsgrenze zwischen Böhmen und Bayern auf der anderen Seite. Also er ist zwischen zwei Grenzen aufgewachsen. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, Adenauer, Schumann, de Gasperi, Adenauer war Rheinländer, Schumann war Lothringer, de Gasperi war ein sogenannter Welschtiroler, der zuerst im österreichischen Parlament saß und dann im italienischen Parlament. Nach 1918, er stammte aus Trient. Das waren also Menschen aus Grenzregionen, die erlebt hatten, wohin es führt, wenn an Grenzen blutig gekämpft wird und wenn Grenzen nationalistisch hin und her verschoben werden. Und aus diesem Grunde und auch weil sie überzeugte Christen und überzeugte Katholiken waren, die wussten, dass nicht die Nation Gott ist, sondern dass Gott Gott ist und dass es eben über der Nation etwas gibt, was viel wichtiger ist, bei aller Bedeutung, die die Nation hat, das haben die nie abgestritten, aber dass es über der Nation eben etwas gibt, was viel wichtiger ist, nämlich das Recht, das in Gott wurzelt, die 10 Gebote und eben Gott selbst. Weil sie dies wussten, haben sie versucht, Grenzen nicht abzuschaffen, das kann man nicht, aber Grenzen vernünftig zu überwinden. Und ich glaube, in diesem Sinne ist es sehr wichtig, dass man den Versöhnungsgedanken als eines der konstituierenden Elemente der europäischen Einigung ansieht. Es gibt immer wieder Menschen, die sind der Meinung, das ist allein möglich aufgrund von Interessen. Es gibt ja diesen berühmten Satz, den viele Menschen, die eher national orientiert sind, gerne gebrauchen, dass sie sagen, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben nur Interessen. Das ist, wie ich finde, ein Satz, der seine Unrichtigkeit in der Geschichte durchaus bewiesen hat. Denn es ist schon mal fragwürdig, was Interessen sind. Es konnte noch niemand ein Volk daran hindern, gegen seine eigenen Interessen zu handeln. Und Nationalismus ist eigentlich die Form, die eigenen Interessen massiv zu schädigen im Namen sogenannter Nationalinteressen. Aber das ist eine andere Sache. Ich glaube aber ganz wesentlich, gerade die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg hat deutlich gemacht, dass es möglich ist, Mentalitäten grundlegend zu verändern. Und zwar gerade in schwierigen Zeiten, schon auch aufgrund des Kalküls, wie gestalte ich die Zukunft. De Gaulle war ein nationalbewusster Mann, der natürlich das französische Interesse gesehen hat. Aber er wusste, dass es im französischen nationalen Interesse ist, und das hat er 1943 während des Zweiten Weltkrieges formuliert, mitten in der großen Schlacht sozusagen, hat de Gaulle in England gesagt, unsere Aufgabe ist die Revision des Vertrages von Verdun und die Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westfranken. 1943 ist ein geradezu unglaubliches Wort, wenn man sich das vorstellt. Also er wusste, es muss hier etwas in der Mitte Europas wieder zusammengefügt werden. Soll Europa eine Überlebenschance in einer immer gefährlicheren Welt haben? Und es gab dann einen langen Prozess. Ich erinnere an diese symbolische Hochzeit in der Kathedrale von Reims zwischen Deutschland und Frankreich, also zwischen Adenauer und de Gaulle, bis hin zum Händchenhalten von Mitterrand und Kohl in Verdun. Da gibt's Leute, die machen sich heute drüber lustig und sagen, das ist Symbolismus. Aber das war ein historischer Prozess, der Mentalitäten grundlegend verändert hat. Seit 60 Jahren sagen bei allen Meinungsumfragen zwischen 80% und 90% aller Franzosen, die Deutschen sind ihre liebsten Partner und Nachbarn. Und bei allen Meinungsumfragen sagen die Deutschen dasselbe über die Franzosen. Bei der deutschen Wiedervereinigung, hat Mitterrand damals Schwierigkeiten gemacht. Aber bei Umfragen haben 88% der Franzosen gesagt, sie sind für die deutsche Wiedervereinigung. Es waren zeitweise 2% mehr als in Westdeutschland. Das sind interessante Daten. Bei Umfragen in den 80er Jahren in Frankreich, wen würden Sie zum europäischen Präsidenten wählen? Haben über 80% der Franzosen gesagt, Helmut Kohl. Ja, das muss man sich vorstellen. Und das nach Jahrhunderten angeblicher Erbfeindschaft. Das zeigt schon, dass Mentalitätsveränderungen, und ich möchte hier auch gerade den Namen des großen Heiligen Robert Schumann nennen, der einer der großen Wegbereiter dessen war, das sind Persönlichkeiten ohne Zweifel, die dauerhaft oder auf lange Sicht Mentalitäten verändern konnten, allerdings von der Wurzel her mit vielen, vielen Tausenden und Zehntausenden von Mitstreitern, ist der Abi Stock zu erwähnen und viele andere. Warum erwähne ich das? Weil es deutlich macht, dass hier dauerhaft Vertrauen geschaffen werden kann. Mir hat das Wort gefallen, das hat der israelische Gesandte benutzt, das Wort Vertrauen, das ist der entscheidende Punkt. Jeder von Ihnen kennt das aus dem täglichen Leben. Wenn man einander verabscheut, wenn man einander misstraut, dann wird im Alltag die kleinste Kleinigkeit zur unlösbaren Frage. Da wird die kleinste Kleinigkeit zur Hölle. Das weiß jeder aus einer zerrütteten Beziehung oder einem zerrütteten Verhältnis zueinander. Umgekehrt, wenn man einander vertraut oder gar liebt, aber ich bleibe mal beim Wort Vertrauen, dann werden auch die schwierigsten Fragen lösbar. Und das zeigt sehr deutlich, wie wichtig auch zwischen Völkern das Schaffen von Vertrauen ist. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, gut, das ist Geschichte, das haben wir in der Geschichte erledigt hier in Europa. Die heutige Jugend kann damit nichts mehr anfangen, für die ist der Friede und die europäische Einigung selbstverständlich. Und hier möchte ich sagen, leider ist das absolut nicht so. So wie eine persönliche Beziehung immer wieder erneuert werden muss, so muss natürlich auch das Verhältnis zwischen Völkern immer wieder erneuert werden. Ich habe das ein paar Mal erlebt, als es damals die Sanktionen gegen Österreich gab. Da gab es in unserer Fraktion so heftige Debatten, dass zwei wirklich Vorkämpfer des deutsch-französischen Zusammenarbeit, eine Kollegin aus dem Saarland und ein Kollege aus Paris, die jahrzehntelang hervorragend zusammengearbeitet haben, derart aneinander geraten sind und einander plötzlich die schrecklichsten Dinge vorgeworfen haben, dass sie dann beide, der eine wutschnaubend, die andere weinend, aus dem Saal gerannt sind. Das war keine Show, sondern da ging es dann plötzlich wieder an die Substanz. Also man muss schon sagen, dass solche Vertrauensverhältnisse auch zwischen Völkern und ihren politischen Führungsschichten immer wieder erneuert werden müssen, neu gestiftet werden müssen. Das kann schnell wieder zerbrechen. Das ist ein zerbrechliches Gut. Und ich persönlich glaube ohnehin, dass Frieden und Demokratie nicht Selbstverständliches sind, sondern die höchsten zivilisatorischen Errungenschaften, die wir erreicht haben. Und in dem Moment, in dem eine Generation das für selbstverständlich hält, ist es schon wieder gefährdet. Es muss in jeder Generation erneuert werden. Und trotz des Zeitmangels möchte ich abschließend noch mit zwei, drei Sätzen auf das eingehen, was der polnische Botschafter gesagt hat, weil mich das sehr beeindruckt und fasziniert hat. Das Thema Ungleichzeitigkeit, das ist wirklich ein Problem. Sie müssen mal denken, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe es noch erlebt, mein erster Pan-Europa-Kongress, den ich als ganz junger Mensch organisiert habe, war 1975 in Kehl und Straßburg. Da sind Veteranen, Weltkriegsveteranen aus Deutschland und Frankreich aufgestanden, die in zwei Weltkriegen einander in den Schützengräben gegenüberlagen und haben einander vergeben. Und das war eine Linie bis heute, wenn Sie die jüngste Rede von Sarkozy lesen zu Europa in Straßburg, hat er gesagt, wir müssen das sehen, was wir einander angetan haben. Dieses Bewusstsein war da, obwohl natürlich kein Franzose die deutsche Kriegsschuld leugnen würde oder die Einzigartigkeit des Nationalsozialismus in Frage stellen würde. Das war da gar kein Thema, das war selbstverständlich. Trotzdem diese Frage des Gegeneinander, und das ist ja auch das, was die polnischen Bischöfe in ihrem eindrucksvollen Wort sehr eindrucksvoll gesagt haben. Aber das polnische Bewusstsein ist natürlich ein anderes. Im Ersten Weltkrieg war Polen keine Macht, die gekämpft hat, sondern Polen war geteilt und nicht existent. Ja, das muss man auch einmal sehen. Polen ist aufgrund seines Nationalbewusstseins überhaupt erst wieder erstanden. Deswegen lassen sich die Muster Deutschland-Frankreich nicht einfach auf Deutschland-Polen übertragen. Und ich glaube, dass der Botschafter etwas ganz Entscheidendes gesagt hat. Man muss mehr voneinander wissen. Und das Hauptproblem sehe ich auf beiden Seiten im mangelnden Wissen über viele Zusammenhänge. Und deshalb kommt vor der Versöhnung ein Begriff, den ich auch noch hier einfügen möchte, ist der Begriff der Verständigung. Ohne Verständigung kann es keine Versöhnung geben. Und zunächst einmal muss man einander kennen. Und das ist ein Prozess, den kann man nicht einigen Politikern überlassen. Der muss in der Breite erfolgen. Und insofern gibt es auch heute für uns in unserer europäischen Bürgergesellschaft genügend Aufgaben, um die Gräben zu überwinden, durch eine aktive Verständigung zunächst einmal, Hinwendung zueinander, die die Voraussetzung ist für Versöhnung, denn sonst ist Versöhnung ein oberflächliches Geschwätz. Und wenn sie das nicht sein soll, dann muss man wirklich an die Tiefe der Probleme gehen.
Wir kommen jetzt in eine zweite Runde und ich bitte einfach jetzt, nachdem wir Statements und ausführlichere Darlegungen gebracht haben, in der zweiten Runde sich etwas kürzer zu fassen. Deswegen, aber Sie wollten direkt etwas zu sagen zu dem Gesagten, wenn Sie sich da relativ kurz fassen können, 5 Minuten maximal, sonst muss ich einschreiten.
Also Herr Posselt hat das Phänomen geschildert, zwischen zwei Grenzen leben. Das ist für uns auch etwas Konstitutives. Wir haben einen Komplex, dass Polen westlich vom Osten liegt und östlich vom Westen, also nirgends. Deshalb aus diesem Komplex heraus war es für uns so wichtig, dass wir einer internationalen Gemeinschaft angehören und uns dadurch definieren. In dieser internationalen Gemeinschaft ist es wichtig, dass man zu einem europäischen Selbstverständnis kommt. Und ich glaube, es ist aus unserer Perspektive hinzuzufügen, dass das Narrativ des Ostens auch berücksichtigt werden soll. Das ist jetzt die Phase, wo wir Europa mit zwei Lungen haben. Wir sagten manchmal, Europa darf jetzt nun mit zwei Lungen atmen. Das Europa mit einer amputierten Lunge war keine Lieblingserinnerung der Polen. Deshalb haben wir uns so gefreut, dass es zu diesem Zusammenwachsen von zwei Teilen des Kontinents gekommen ist. Aber was ist entscheidend? Dass sich nun Ost und West ihre Geschichten erzählen können. Und dass wir nur auf diese Weise einem europäischen Selbstverständnis nähern. Und dass diese zwei Lungen und aufmerksames Zuhören notwendige Voraussetzungen dafür sind, dass wir das Konzept des Fremden ändern. Herr Posselt sprach auch von Mentalitätsveränderungen, die möglich sind. Das ist genau der Punkt. Aus meiner Sicht wäre jetzt die Aufgabe, dass der andere so aufgefasst werden kann, dass er nicht automatisch zu einem schwer zu fassenden, mysteriösen Fremden wird. Da fängt es nämlich an, wenn wir den anderen als Fremden etikettieren. Und wenn wir aus der Vereinigung Europas etwas Neues lernen, dann ist es dieses, dass wir uns die Mühe machen und auch fähig dazu sind, durch Perspektivenwechsel den anderen besser zu verstehen. Und damit schaffen wir uns selbst Immunsysteme gegen Schwierigkeiten in der Politik zum Beispiel, dass wir eben nicht so schnell in die Kategorien aus der Vergangenheit kommen. Die Geschichte interessiert uns nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Zukunft. Und deshalb ist dieses sich Geschichten erzählen so wichtig. Europa braucht ja ein neues Gemeinschaftsgefühl und voriges Jahr hat Volker Schlöndorff dieses Jahr im Winter einen Film gemacht über die Streiks in der Danziger Werft. Ich glaube, der Film hat uns aufmerksam gemacht auf die Tatsache, dass dieses Gemeinschaftsgefühl auch in Danzig, in Ostberlin, in Leipzig oder in Prag zu suchen ist. Und das ist wichtig für uns, weil wir nicht als Quelle der Sorgen angesehen werden möchten, sondern auch als Quelle einer positiven Energie, die ja auch zum Zusammenwachsen Europas beigetragen hat. Das ist deshalb so essentiell für uns, weil wir dadurch auch, wenn man uns attestiert, dass aus unserer Region auch diese positive Energie gekommen ist, dann fühlen wir uns ganz anders als Verfasser der Projekte, die jetzt zum Beispiel in Europa betrachtet werden sollten. Und das ist, glaube ich, dieses europäische Selbstverständnis, das wir jetzt neu entwerfen sollen nach der Erweiterung Europas.
Ja. Besten Dank, Herr Botschafter. Das sind ja geradezu Sätze, die man druckreif, narrativ des Ostens, wunderbare Begriffe. Der Prozess der Kommunikation kommt darin zum Ausdruck, oder auch Geschichte interessiert uns nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Zukunft. Die Souveränität kam hier an, oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Auch ist angeklungen die Grenzerfahrung oder überhaupt auch das Wort Nation. Das sind ja zum Teil Begriffe, die wir gar nicht auf andere Konfliktregionen, wenn ich an den Nahen Osten denke, übertragen können. Da ist ein ganz anderes Nationverständnis. Die Umma ist ja sozusagen die Gemeinschaft aller arabisch sprechenden Muslime, hat ja mit Grenzen oder mit Regionen so wenig zu tun. Können Sie mit all dem, was hier gesagt wurde, Herr Mohr, etwas anfangen sozusagen, würden, wenn Sie jetzt einen Bericht schreiben würden für Ihre Regierung und sagen, ich war auf einem interessanten Kongress und da wurde darüber geredet, wie man aus Feinden Freunde machen kann, habe einige Anregungen bekommen. Was würden Sie denn sozusagen Ihrer Regierung dann sagen? Welche Anregungen würden Sie in Ihrem Bericht weitergeben?
Zunächst einmal würde ich schreiben, dass ich eifersüchtig bin, dass Israel dort unten in Anführungszeichen sich befindet und nicht in Mitteleuropa in der 21. Jahrhundert. Ich wünsche mir, so etwas für eine Situation wie heutzutage in Europa zu sehen, ist, auch wenn ja, Verstimmungen zwischen Freunde gibt, trotz allem wünsche ich mir auch im Nahen Osten eine Situation, in dem es einen gemeinsamen Nenner, wie ich schon vorher gesagt habe, aber ich möchte das deutlicher machen, einen gemeinsamen Nenner in Sache leben und einfach leben lassen. Wenn ich hier in Europa sowas sage, ist es für Sie, meine Damen und Herren, selbstverständlich. Natürlich, es ist ganz normal, leben, leben lassen. Nach dem Motto Demokratie und Freiheit ohne Grenzen, ohne Grenze und so weiter. Wobei bei uns im Nahen Osten ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Und man muss daran arbeiten. Und Israel als das einzige Demokratie im Nahen Osten, und auch wenn ich sowas für einen Satz sage, für Sie hört sich dieser Satz als, ja, natürlich, es ist so, aber für uns als das einzige Demokratie im Nahen Osten, dort zu leben, wo es keine anderen Demokratien gibt, wo es nur Diktaturen gibt, wo es nur regelmäßige Menschenrechtsverletzungen gibt, wo es keine Anerkennung für die grundsätzlichen Werte, wie für Sie, meine Damen und Herren, hier in Europa und in Deutschland, selbstverständlich sind, wie Demokratie und Freiheit gibt. Es ist nicht einfach, in dieser Region zu leben, ganz zu schweigen. Es ist überhaupt nicht einfach, mit einer ständigen Bedrohung dort leben zu dürfen. Aber trotzdem versuchen wir zu machen, also die Israelis, was die Europäer schon lange gemacht haben. Einfach eine neue Interpretation für den Begriff nie wieder. Die Europäer, nach der größten Katastrophe der Welt, also in der Geschichte überhaupt, der Shoah und der Zweite Weltkrieg, haben gemeinsam, auch wenn separat, aber gemeinsam gleichzeitig die Entscheidung getroffen, dass der Begriff nie wieder wird nie wieder sein, also nie wieder Krieg. Und aufgrund dieser Überzeugung, grundsätzliche Überzeugung, haben viele Länder in Europa, alle Länder in Europa, die Entscheidung getroffen, miteinander leben zu müssen, um zu vermeiden, dass nie wieder wird nur Floskel bleiben. Wir im Nahen Osten sehen die Umsetzung, den Begriff nie wieder, in Europa mit großer Neidigkeit, werde ich sagen. Nie wieder bedeutet nie wieder Krieg, also wir müssen miteinander in Frieden leben und sogar, es wäre besser, auch mit Kooperation und Zusammenarbeit und ja, eine eine große Gemeinschaft von 400, jetzt 450 Millionen Leute, die miteinander grundsätzlich leben möchten. Aufgrund dessen, dass sie überzeugt sind, dass für die Freiheit und Demokratie keine andere Alternative gibt. Wobei die Israelis und die israelische Gesellschaft versucht, den Begriff nie wieder auch so zu interpretieren, aber die Realität ist total anders. Deswegen versuchen wir, müssen wir den Begriff nie wieder ein bisschen anders formulieren und umsetzen nach dem Motto nie wieder Shoah. Und diese Interpretation, auch wenn es sehr schwer zu verstehen ist, bekommt eine doppelte Bedeutung aufgrund dessen, was Ahmadinejad aus Teheran gesagt hat, sagt, und so wird er weiter sagen. Also Israel hat kein Recht zu überleben. Die Shoah in dem Bewusstsein der Israelis, auch wenn es mehr als 60 Jahre her, ganz deutlich geworden. 5 Kriege, zahlreiche von Terroranschlägen, haben dazu beigetragen, dass die Israelis, auch wenn sie den Frieden haben möchten, wissen, dass wenn sie, und Yitzhak Rabin wurde hier schon zitiert, wissen wir, dass wenn wir einen Krieg verloren, das könnte der letzte sein. Also unsere tagtäglichen Aktivitäten im Nahen Osten ist so parallel, wird parallel umgesetzt. Einerseits den Frieden mit unseren Nachbarn fast um jeden Preis haben, der Such nach dem Frieden, und parallel dazu müssen wir auch die Gesellschaft weiterentwickeln und natürlich uns wehrzusetzen. Also der Bericht, was ich von hier heute nach Jerusalem nehmen und in den Bericht schreiben, ist einerseits ein Paradebeispiel, dass trotz allem gibt es Leute, die miteinander sprechen möchten, die die gemeinsamen Nenner gefunden haben. Und das an sich ist eine Quelle der Hoffnung, auch für unsere Region. Auf der anderen Seite sage ich mal, werde ich schreiben, ja, es geht nicht um Naivität, es geht um eine Gesellschaft in Europa, die besser weiß aus der Erfahrung. Und aufgrund dessen, dass es in Europa einen Paradigmenwechsel durchgegeben hat oder gab, wobei in der Region es wird lange Zeit geben, bis wir beide Seiten, die arabische Welt, die muslimische Welt, ganz zu schweigen, und dieser Bestandteil der Diskussion heute, der muslimische Welt, wurde kaum erwähnt. Das ist auch nicht nur Israels Problem, sondern es ist schon ein europäisches Problem, Klammern auf, Klammern zu. Wobei in unserer Region dieser Paradigmenwechsel, es ist noch nicht zu sehen, leider.
Ja, vielen Dank, Herr Mohr. Nie wieder Shoah, sagen Sie, das Recht zu leben, leben und leben lassen. Die Grundlage ist, wie wir vorhin gehört haben, die Selbstbestimmung der Völker. Vielleicht auch die Selbstbestimmung, eine eigene Nation zu gründen. Nun hat Mitterrand in seiner letzten Rede, wenn ich mich recht erinnere, Bernd wird mich, wenn es historisch nicht ganz korrekt ist, verbessern, hat er gesagt, Nationalismus bedeutet Krieg. Und die Frage stellt sich natürlich, wie man den Nationalismus in dieser Form überwinden kann. Also im Nahen Osten, haben wir gerade gehört, ist Kriegsgefahr sozusagen unmittelbar. Bei uns, wenn der Nationalismus auflebt, und es klang ja eben auch ein bisschen mit an, Demokratie ist nicht selbstverständlich, dann kann auch hier mal wieder ein Zustand eintreten, muss vielleicht nicht gleich Krieg sein, davor schrecken wir ja zurück, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, aber Ja, aber vielleicht doch eher eine Auseinandersetzung oder Wirtschaftskrieg oder was immer. Wie kann man den Nationalismus überwinden und zu einem vernünftigen Patriotismus vielleicht zu gelangen? Oder ist der Nationalismus, hat er irgendeine Existenzberechtigung?
Ja. Also ich glaube, zunächst einmal muss man lernen, was die anderen Völker bewegt und umtreibt, und muss sich versuchen, ein wenig darauf einzustellen und auch die eigenen Verhaltensweisen überprüfen. Ich kann das ganz konkret sagen. Im Europäischen Parlament jetzt mit 27 Nationen kommt es regelmäßig vor, wie auch im Deutschen Bundestag oder sogar im Bayerischen Landtag, dass Menschen miteinander über ein Amt streiten, also über einen Ausschussvorsitz. Es ist alle 2,5 Jahre im Europaparlament so, da prügeln sich die verschiedenen Abgeordneten drum, wer stellvertretender Ausschussvorsitzender oder sonst irgendwas wird. Da stehen dann plötzlich Deutsche gegen Italiener, gegen Franzosen, gegen Briten. Niemals wurde das mit nationalen Emotionen angefüllt, sondern das war halt dann der Streit des Herrn X mit dem Herrn Y. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit die Situation, dass ein Deutscher Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Europaparlament werden wollte und ein Pole. Und die Zeitungen in beiden Ländern haben vom Dritten Weltkrieg gesprochen. Natürlich ironisch, aber schon aufheizend. Und ich habe das selbst erlebt. Beide Seiten haben auch durchaus in dieser legitimen politischen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen haben die Nationalstimmung gemacht. Nachdem ich den polnischen Kandidaten unterstützt habe, weil ich der Meinung war, dass er vom Proporz her an sich dran ist und zweitens einmal ich ihn für extrem qualifiziert gehalten habe, stand ich ein wenig zwischen den Fronten und habe mir das damals ziemlich genau angeschaut. Und ich will nur einfach sagen, es ist erschreckend, wie dann selbst Menschen, die jahrzehntelang beruflich in der Europapolitik stehen, wenn es um irgendwelche Interessen geht, plötzlich anfangen, nationale Emotionen zu schüren. Und deshalb möchte ich wirklich darauf abheben, dass es notwendig ist, den Menschen immer wieder deutlich zu machen, dass es im eigenen Interesse ist, nationale Klischees zu überwinden und sie nicht für machtpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Und genau das passiert aber auf den verschiedensten Seiten. Und dann kommt noch ein zweiter wichtiger Gedanke. Versöhnung kann nicht verordnet werden. Die muss wachsen und die muss sich entwickeln. Und die Art, wie man zum Beispiel, ich bin ja oft in Bosnien-Herzegowina, die Art und Weise, wie man dort arrogant einfach den Leuten befiehlt, wie sie sich zu versöhnen haben, die ist absolut kontraproduktiv. Man kann nicht einem Menschen, dessen Tochter vergewaltigt wurde vom Nachbarn, sagen, er muss diesen Nachbarn plötzlich lieben und schätzen und mit ihm wunderbar zusammenleben. Das sind schwierige und schmerzhafte Prozesse, die dort zwischen den Völkern sich abspielen. Und das kann man nur so machen, wie der Bischof Kommeritzer das macht, nämlich indem man an Ort und Stelle wirklich Zeichen der Liebe setzt, wie er das zum Beispiel mit seiner Poliklinik gemacht hat, die er dann für Serben und für Muslime geöffnet hat, nachdem es dort kein Gesundheitssystem gibt. Ich sage das nur mal als Beispiel, die hat er dann kostenlos behandelt. Ja? Das durchbricht nationale Barrieren. Also man muss schon versuchen, auch tatsächlich die Wirklichkeit eines Landes, die Wirklichkeit der nationalen Unterschiede einzubeziehen. Sonst wird Versöhnung immer scheitern. Dann ist es so eine Art verordnete Pseudo-Versöhnung. Sie muss wirklich die Verschiedenheiten integrieren. Und das ist der entscheidende Punkt.
Ja, vielen Dank, Bernd Posselt. Das Schlusswort gebe ich an Bischof Kommaritzer, vielleicht verbunden mit der Frage, es klang ja eben an, was einer dieser Internationalen gesagt hat, man müsse die Religionen oder die Glaubensgemeinschaften abschaffen, damit man zur Versöhnung kommen kann. Nun hat ein Philosoph, Søren Kierkegaard, ja gesagt, der Glaube ist die größte Leidenschaft im Menschen. Also wenn man den Glauben abschafft, dann muss man sozusagen auch den Menschen abschaffen. Irgendwo scheint das nicht möglich zu sein. Aber wenn es wirklich die größte Leidenschaft ist, stellt sich die Frage, bisher hat es immer dazu geführt, zu Krieg in der Geschichte oder oft zu Krieg in der Geschichte. Kann der Glaube auch das Versöhnungselement sein? gerade auch in Ihrer Region?
Natürlich ist berechtigterweise zu erwarten, dass gerade der Glaube, der authentisch gelebt wird, sicher ein Ansporn und auch die Hilfe für die Annäherung der verschiedenen Menschen, Volksgruppen, Nationen und Glaubensgemeinschaften. Denn das, was uns verbindet, trotz allen anerkannten und legitimen Unterschieden, ist viel mehr als das, was uns voneinander unterscheidet. Wir sind doch alle Mitglieder einer Menschheitsfamilie. Und deswegen ist auch vonnöten, dass gerade die Menschen, die sich an Gott berufen, dass sie sich auch verantwortungsvoll fühlen, auch mitzugestalten die Zukunft, nicht nur der eigenen Person, der eigenen Familie beziehungsweise des eigenen Volkes, sondern auch der Nachbarn um sich. Wie hier bereits gesagt wurde, leider Gottes in unserer tragischen Situation, welche noch immer sehr aktuell ist. Wir haben hier auch über die jüngste Vergangenheit gesprochen zwischen großen oder kleineren Völkern in Europa bzw. im Nahen Osten. Aber meine Heimat Bosnien-Herzegowina und die Umgebung ist noch immer leider Gottes Pulverfass. Und deswegen erwarten wir von den sachkundigen internationalen Vertretern, dass sie sich als Meister für uns, als Lehrmeister da zeigen und dass sie auch das, was positiv bei uns ist, zu finden ist in diesen Völkern, besonders in der Religionsgemeinschaft, dass sie das auch anspornen. Deswegen lade ich sie alle ein, auch mit einzusteigen in diese notwendige Aktion eines notwendigen Prozesses der Versöhnung, Aussöhnung beziehungsweise auch des gemeinsamen Lebens. Gott hat uns durch seine Vorsehung dorthin geschickt, dass wir miteinander uns bereichern, nicht dass wir uns versklaven. Wenn wir das zulassen, dass das Recht des Stärkeren gilt, egal wo das ist, dann ist die Zukunft wirklich sehr ungewiss. Wir Christen behaupten, wir seien die Menschen der Zukunft, wir seien die Menschen der Hoffnung, wir seien auch die Bauleute der besseren Zukunft, des Gottesreiches hier auf der Erde beziehungsweise in der Ewigkeit. Und deswegen bin ich Ihnen Gott dankbar, dass ich alles hier gestern und vorgestern und heute erleben konnte, gerade unter euch, unter solche Menschen, friedfertige Menschen, die Menschen, die sich wirklich bemühen, glaubwürdig zu sein. Das sind die Hoffnungszeichen für eine bessere Zukunft in meiner Heimat, in ganz Europa und überall, wo es geht. Danke Ihnen sehr.